Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wer wegen einer Krankheit dringend ein lebenswichtiges Organ benötigt, der weiß, dass die Wartelisten lange sind. Es gibt zu wenige Spender in Deutschland. Könnten Ersatzorgane aus dem Schweinestall eine Alternative darstellen? Darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer superschnellen Weltraumsonde und jetzt gleich zu Beginn mit den Dienstleistungen, die wir der Natur verdanken. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Egal ob Insekten, Vögel, Amphibien oder bestimmte Pflanzen, im Moment erleben wir auf der Erde einen großen Verlust der Artenvielfalt. Der Weltbiodiversitätsrat IPBES hat das Aussterben in seinem Globalbericht im vergangenen Mai beschrieben und er hat gemahnt, dass solch ein Artenverlust schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft haben wird. Denn der Natur haben wir viel zu verdanken. Die Fachleute sprechen hier von Ökosystemdienstleistungen. Einen ersten globalen Atlas dieser Dienste wurde heute im Fachmagazin Science veröffentlicht. Dagmar Röhrlich kennt die Details.
Es gibt kaum noch einen Platz auf der Welt, den der Mensch nicht tiefgreifend verändert hat, sodass derzeit 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Und Verluste in diesem Ausmaß wird die Menschheit zu spüren bekommen, denn ihr Überleben ist abhängig von funktionierenden Ökosystemen.
Wir wissen seit einiger Zeit, dass die Natur uns auf vielfachen Wegen unterstützt und dass wir uns sehr auf sie verlassen. Doch uns fehlten die Informationen darüber, wo genau wir die Natur, die uns unterstützt, schützen müssen.
Schon heute sind die Ökosysteme weniger leistungsfähig als noch vor 50 Jahren, erklärt Rebecca Chaplin-Kramer. Sie leitet die Forschergruppe der Stanford University und der University of Minnesota, die den globalen Atlas der Ökosystemdienstleistungen erstellt hat. In ihm wird prognostiziert, wie sich bis 2050 drei dieser Dienstleistungen entwickeln werden.
We can see the types of benefits that we mapped in this project.
Wir haben uns für unseren Atlas mit den Bienen und anderen natürlichen Bestäubern beschäftigt, die die Ernten verbessern. Zweitens mit den Pflanzen, die an Bächen und Hängen wachsen und für uns Schadstoffe aus dem Wasser filtern und es reinigen. Und drittens mit den Mangroven, Korallenriffen oder auch Salzmarschen, die uns vor Stürmen, Erosion und Überschwemmungen schützen. All diese Systeme bringen einen lokalen Nutzen. Und wenn wir verstehen wollen, wo die Natur uns wie sehr nützt, brauchen wir über die ganze Welt hinweg einen Atlas mit einer sehr hohen räumlichen Auflösung.
Die ist inzwischen dank Fortschritten in der Satelliten- und Rechentechnik kein Problem mehr. Beispiel die Wasserqualität.
Wir berücksichtigen mit hochauflösenden Daten, welche Pflanzen in der Nähe von Seen und Flüssen wachsen, wie die Hangneigung ist, wie schnell das Wasser abläuft, die Niederschlagsmengen und wie viel Dünger in der Landwirtschaft ausgebracht wird. Und daraus berechnen wir, wo die Natur am effizientesten Schadstoffe aus dem Wasser filtert, bevor sie in die Flüsse gelangen.
Der nächste Schritt sind dann die Berechnungen, wie gut die Natur im Jahr 2050 noch funktionieren dürfte. Und zwar für drei verschiedene Zukunftsszenarien mit Blick auf die Landnutzung, Klima und Bevölkerungsentwicklung.
In einem Szenario, das wir betrachtet haben, lebt die Menschheit nachhaltiger. In einem zweiten verstärken sich nationalistische Tendenzen mit Handelshemmnissen, wodurch die Landnutzung überall stark intensiviert wird. Beim dritten steigt der Einsatz fossiler Brennstoffe und die Landnutzung. Und der Klimawandel verstärkt sich.
Die Ergebnisse der Berechnungen sind besorgniserregend.
2050 werden, je nach Szenario, bis zu 5 Milliarden Menschen unter einer höheren Wasserverschmutzung leiden und darunter, dass es weniger Bestäuber gibt, sodass die Ernten schlechter werden. Weitere 500 Millionen Menschen an den Küsten werden ein höheres Risiko haben, dass Sturmfluten sie treffen und Überschwemmungen. In Afrika und Südasien wird die halbe Bevölkerung diesen zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein.
Um die Folgen so gut es geht zu verhindern oder abzumildern, kann jeder online mit dem Atlas arbeiten und ablesen, wo lokal besonders wichtige Ökosysteme sind. Die, so hoffen die Forscher, könnten künftig dann auch besonders gut geschützt oder durch gezielte Investitionen verbessert werden.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Weil es in Deutschland an Organspendern mangelt, arbeiten Forscher bereits seit vielen Jahren daran, Gewebe vom Schwein auf Menschen zu übertragen. Etwa ein ganzes Herz oder auch einfach nur Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse. Welche Fortschritte die Fachleute auf dem Gebiet der Xenotransplantation bisher erreicht haben, das ist das Thema einer Konferenz, die zurzeit in München stattfindet. Und genau das wollte ich auch erfahren von einem der Organisatoren der Tagung, von dem Transplantationspionier Bruno Reichardt, Professor Emeritus am Klinikum der Universität München. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, werden denn heutzutage bereits Ersatzteile von Schweinen in den menschlichen Körper verpflanzt?
Es werden Schweineklappen seit den frühen 70er Jahren verpflanzt, aber man muss fairerweise sagen, die sind so ein Stück Leder. Die werden so wie Handtaschen oder wie Schuhe, werden die präpariert und das ist harmlos. Die degenerieren dann, man muss sie auswechseln, wenn sie kaputt gehen. Aber der Körper reagiert nicht auf diese so veränderten Herzschweineklappen. Wenn sie dagegen ganze Schweineherzen verpflanzen wollen, dann ist es eine ganz andere Baustelle.
Ja, was denken Sie denn, wann dürfte es soweit sein, dass auch ganze Organe vom Schwein auf den Menschen verpflanzt werden?
Also wir haben einen Zeitplan, den wir bislang eingehalten haben. Man könnte das in 2 bis 3 Jahren mit einer Pilotstudie, mit einer Erststudie beginnen, wenn man das so nennt.
Sie sind Herzchirurg und Sie haben Anfang der 1980er Jahre die allererste Herz-Lungen-Transplantation in Deutschland durchgeführt. Und erst vor 2 Jahren ist es Ihnen gelungen, Schweineherzen in Paviane einzusetzen. Die Affen haben anschließend noch knapp 200 Tage gelebt. Ist es denn das Herz, das im Moment die größten Chancen hat, erfolgreich vom Schwein auf den Menschen übertragen zu werden?
Das könnte sein, denn ein Herz ist ein sehr einfaches Organ. Es ist ein Superorgan, wie wir alle wissen, schlägt es 85 Jahre, 90 Jahre, aber es produziert kaum Botenstoffe, keine Hormone, wie zum Beispiel die Niere oder gar die Leber, die ja Proteine produzieren für unseren Körper. Es ist einfach eine Pumpe, die sie auswechseln.
Und wo liegen aber trotzdem noch die großen Herausforderungen bei der Xenotransplantation vom Herzen?
Also erstes Mal, wenn Sie so ein normales Schwein nehmen würden, so ein deutsches Landrasseschwein, das Herz nehmen würden, dann würde das innerhalb von einer Stunde abgestoßen werden. Es würde nicht mehr funktionieren. Und man muss diese Schweineherzen genetisch verändern. Das haben andere Leute für uns gemacht. Diese genetischen Veränderungen müssen stabil sein. Sie dürfen nicht verschwinden. Ja, und das brauchen Sie. Und dann brauchen Sie eine Immunsuppression, die aber nicht so giftig ist, toxisch ist, wie die, die man bei Menschenorganverpflanzungen benötigt. Und man versucht es jetzt seit 25 Jahren umzusetzen. Und man muss ein bisschen sich von der Menschenchirurgie verabschieden und muss sich so hineinfühlen, wie man das mit Schweinen im Pavian macht.
Wie sieht es denn aus mit anderen Organen? Könnte man damit in den nächsten 5, vielleicht 10 Jahren damit rechnen, dass eine Transplantation vom Schwein auf den Menschen stattfinden kann?
Ich glaube, realistisch ist auch die Verpflanzung von genmodifizierten Nieren. Da haben die Amerikaner einen Vorsprung uns gegenüber. Wir haben im Gegensatz dazu einen Vorsprung bei den Herzen. Dann die Bauchspeicheldrüsen. Zellen, die sogenannten Inseln, die den Blutzucker messen können und dann eben entsprechend Insulin abgeben oder nicht. Und das wird auch sehr bald kommen. Und dann die Hornhäute, das ist eine Herausforderung vor allem für Asiaten, die offensichtlich da einen Mangel haben aufgrund ihrer Erkrankungen.
Sagt Professor Bruno Reichardt über die Möglichkeiten der Xenotransplantation. Voyager 1 ist die schnellste Raumsonde aller Zeiten, denn sie hat gewaltig Schwung geholt an Jupiter und Saturn zwischen 1979 und 80. Damals standen die Planeten günstig für solch ein Manöver. Obwohl die zwei größten Gasriesen heutzutage an anderen Stellen stehen, arbeiten Forscher in den USA, Europa und China an einer Neuauflage, an einer Raumsonde, die fast dreimal schneller als Voyager in den fernen Raum zwischen den Sternen vordringen soll. Karl Urban stellt das Konzept vor.
We have ignition and we have liftoff.
Als Voyager 1 am 5. September 1977 abhebt, ist Ralph McNutt noch Student. Heute, 42 Jahre später, arbeitet er am Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University an einem neuen Missionskonzept für die NASA.
Voyager 1 is actually traveling away from the sun the fastest, about 3.6 AU per year. That translates into about 17 kilometers a second.
Mit 17 Kilometern pro Sekunde entfernt sich Voyager 1 von der Sonne. 21 Milliarden Kilometer ist sie bereits von uns entfernt. Und genau dorthin würde Ralph McNutt gerne eine nagelneue Sonde schicken, mit einem entscheidenden Unterschied zur Voyager.
We're going faster.
Sie soll noch 2 bis 3 Mal schneller vorankommen. Mit rund 300 Kilogramm, eher leicht für eine interstellare Reise, soll die Sonde auf die größte verfügbare Rakete gesetzt werden, auf das dreistufige Space Launch System der NASA, das derzeit für Flüge zum Mond entwickelt wird. An Bord könnte noch eine 4. Raketenstufe starten, für ein ungewöhnliches Manöver, das auf den Raumfahrtpionier Hermann Ober zurückgeht.
He published this idea back in 1929 as a Gedankenexperiment.
Obert hat dieses Gedankenexperiment 1929 gemacht. Um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, schickt man eine Sonde zum Jupiter und macht dort ein Swing-by-Manöver, allerdings nicht zur Beschleunigung. Stattdessen wird die Drehbewegung der Raumsonde um die Sonne auf Null abgebremst. Sie fällt daraufhin in Richtung Sonne. Wenn sie der Sonne am nächsten kommt, zündet man das Raketentriebwerk.
In einem Abstand von nur 5 Sonnendurchmessern müsste die Raumsonde unseren Stern passieren, was nie zuvor probiert wurde und einen sehr guten Hitzeschild erfordern würde. Doch von hier aus könnte sich die Sonde geradewegs aus dem Planetensystem katapultieren. In nur 6 Monaten wäre sie am Jupiter vorbeigeschossen. Nach kaum 4 Jahren würde sie die Pluto-Bahn kreuzen. Auch die Europäische Raumfahrtagentur soll sich mit so einer Mission befassen, findet Robert Wimmer-Schweingruber von der Universität Kiel und hat für die ESA das Potenzial ausgelotet. Durch die Vielzahl möglicher Forschungsfragen wäre es keine ganz normale Raumfahrtmission.
Ein wichtiger Punkt wird sein, diese lange Dauer irgendwie überleben zu können. Das heißt, wir müssen sie einteilen in verschiedene Phasen. Eine erste Phase, wo wir das innere Sonnensystem untersuchen können, wo wir einen planetaren Flyby machen, sich bei Jupiter uns da einen Mond genau anschauen, die Jupiteratmosphäre genauer anschauen, dann hoffentlich ein Kuiper Belt Object.
Einen der knapp 10 bekannten Zwergplaneten würden die Forscher gerne näher untersuchen. Danach würde die Sonde in einer Entfernung von 14 Milliarden Kilometern in eine noch immer rätselhafte Region vordringen, in der die geladenen Ionen des Sonnenwinds immer seltener werden und der intergalaktische Teilchenwind einsetzt.
Wie kommen diese Teilchen, wie kommt diese Strahlung ins Sonnensystem hinein? Wir haben ein magnetisches Schutzschild mit dem Magnetfeld der Sonne. Wie das wirklich funktioniert, wie die reinkommen entgegen dem Magnetfeld, ist ein bisschen schwierig.
Ralph McNutt und Robert Wimmer-Schweingruber hoffen nun, die Begutachter bei NASA und ESA von ihrer Idee zu überzeugen. Wenn das nicht klappt, kommen vielleicht andere zum Zuge, denn auch chinesische Forscher planen derzeit, mit gleich 2 Sonden sehr schnell aus dem Sonnensystem herauszufliegen.
Karl Urban über Pläne zu einer superschnellen Raumsonde. Als der schwedische Forscher Svante Paabo Anfang der 1980er Jahre versuchte, die DNA von ägyptischen Mumien zu isolieren, da haben ihn viele noch für verrückt gehalten. Viel zu alt, viel zu schlecht erhalten sei das Erbgutmolekül, dachte man. Mittlerweile wissen wir, dass DNA-Untersuchungen einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen, der hunderttausende Jahre zurückreicht. und uns viel verraten kann über die Menschheitsgeschichte, über Wanderbewegungen, über Krankheiten. Solche Untersuchungen wurden und werden in den Labors am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena gemacht. Dort hat sich Christine Westerhaus genauer umgesehen.
Wer die Reinraumlabore am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena betreten will, muss als erstes die Schuhe ausziehen. Dann geht es durch eine Art Schleuse mit Umkleidekabinen in einen langen Gang. Dieser ist etwa 30 Meter lang. Am Eingang zur Schleuse wartet Johannes Krause auf seinen Besuch.
Ja, also wir sind jetzt gerade hier im Reinstraum, das heißt im Vorreinstraumbereich, das heißt in quasi die erste Stufe unseres Reinheitsgrades, wo wir nicht mit Straßenschuhen und mit Straßenbekleidung reinkommen können. Und wir stehen jetzt hier gerade vor dem eigentlichen Reinstraum, in dem dann das fossile Material aufgearbeitet wird, um die DNA zu extrahieren. Das ist nicht nur ein Raum, sondern es sind insgesamt 26 Räume. Also es ist ein sehr, sehr großer Reinstraum, was aber auch daran liegt, dass wir einen sehr hohen Durchsatz hier bei uns versuchen aufzubauen.
Pro Jahr extrahieren Johannes Krause und sein Team hier die Erbsubstanz von etwa 2000 Skeletten. 2006, als es Krause und seinen Kollegen während seiner Doktorarbeit erstmals gelang, das Genom eines Neandertalers teilweise zu entschlüsseln, haben sie für eine einzige Analyse noch mehrere Jahre gebraucht. Doch die Methoden, mit denen Forscher die alte DNA verstorbener Menschen, Tiere und Bakterien analysieren können, haben sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt.
Also in meiner Doktorarbeit habe ich zusammen mit einem Team aus 20 Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie damals noch am Neandertaler-Genom gearbeitet. Das waren 5 Jahre, das war ein Genom. Und jetzt machen wir sowas wirklich im Hochdurchsatz.
Das größte Problem, mit dem die Forscher in der Anfangszeit zu kämpfen hatten, waren Verunreinigungen. Immer wieder verirrte sich die DNA moderner, heute lebender Menschen in die Proben. Deshalb herrscht in den Laboren der Paläogenetiker penible Sauberkeit.
Wir haben halt im Prinzip eine gewisse Schutzkleidung, also mehrere Paar Handschuhe, dann natürlich spezielle Schuhe, einen Helm, spezielle Kittel, um halt zu vermeiden, dass wir DNA in dieses Labor einbringen. Also um zu vermeiden, dass wir, was weiß ich, Hautschuppen, Haare, potenzielle DNA von uns in dieses Labor einführen.
Im Inneren des Allerheiligsten, wie Krause seine Reinraumlabore scherzhaft nennt, sieht es aus wie in anderen Laboren auch. Nachts werden die Räume mit UV-Licht bestrahlt, um DNA in der Luft zu zerstören. Sobald die Forscher die Erbsubstanz aus den alten Knochen im Reinraumlabor gewonnen haben, kann sie im sogenannten modernen Labor weiterbearbeitet werden. Dieses befindet sich auf einer anderen Etage des Instituts.
Jetzt sind wir hier im modernen Labor. Das heißt, wir haben hier dann im Prinzip, wenn die DNA aufgearbeitet wurde, aus den Knochen herausisoliert wurde, wird sie vervielfältigt, amplifiziert, sagt man dazu auch. Und dann wird sie in dieses moderne Labor überführt, wo die Amplifikation stattfindet und dann die Sequenzierung. Das heißt, hier wird die DNA ausgelesen, die quasi aus diesen alten Knochen herausgelöst wurde. Und jetzt können wir hier mal links zum Beispiel reingehen. Das wäre unser Sequenzierlabor. Das heißt, hier stehen die Sequenziermaschinen, die die DNA auslesen.
Im hinteren Bereich des Sequenzierlabors macht sich Krauses Kollegin Katrin Nägele gerade daran, mehr über die Vergangenheit eines Menschen zu erfahren, der vor sehr langer Zeit gelebt hat. Aus seinen Knochen hat die Forscherin im Reinraumlabor DNA gewonnen. Jetzt füllt sie ihr Probenmaterial von einem trichterförmigen Plastikgefäß in ein anderes.
Okay, und was ist da jetzt drin? Ist da jetzt DNA drin? Oder?
Hier drin ist die DNA. Von wem, das verrate ich jetzt nicht. Top Secret.
Aber das ist jemand Altes da drin.
Genau. So viel kann ich verraten. 2000 Jahre alt.
Okay, Mann oder Frau?
Das weiß ich noch nicht. Das hoffe ich bald rauszufinden.
Okay, spannend.
Interessiert mich aber auch, welche Proben das sind. Okay.
Tja, wir werden es heute nicht mehr verraten. Aber wenn Sie wissen möchten, von wem die DNA stammt, dann schalten Sie am Sonntag ein um 16.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Da verraten wir es Ihnen, wenn es heißt, neue Lehren aus alter DNA, was die Paläogenetik über die Menschheitsgeschichte verrät. Und das allerneueste Ergebnis aus dem Labor von Johann Krause, das wurde heute erst veröffentlicht. Mehr dazu weiß Lennart Pyritz, der die Meldungen mitgebracht hat.
Alte DNA gibt Einblicke in menschliche Sozialstrukturen vor tausenden Jahren. Bronzezeitliche Haushalte im heutigen Süddeutschland bestanden aus einer höher gestellten Kernfamilie und sozial tiefer gestellten, nicht verwandten Personen aus der Region, eventuell Bediensteten oder Sklaven. Außerdem wurden die Höfe damals von den Vätern an die Söhne vererbt. Die Männer blieben also an ihrem Herkunftsort, während die Frauen meist von außerhalb zuwanderten. Zu diesen Ergebnissen kommt ein deutsches Forschungsteam im Fachblatt Science. Die Wissenschaftler haben das Erbgut von 104 Personen untersucht, die zwischen 2700 und 1300 vor Christus im Lechtal südlich von Augsburg gelebt hatten. Dazu analysierten sie Knochen aus Gräberfeldern, die mit kleinen Gehöften assoziiert waren. So konnten die Forscher die Verwandtschaftsverhältnisse der Bewohner rekonstruieren. Zusätzlich führten sie Isotopenanalysen durch, die Hinweise auf die geografische Herkunft einer Person liefern. Anhand von Grabbeigaben wie Schmuck konnten sie schließlich auch Rückschlüsse auf den sozialen Status der unterschiedlichen Personen in einem Haushalt ziehen.
Bienen lernen mit Bestrafung besser rechnen.
Kürzlich haben Untersuchungen nahegelegt, dass Honigbienen einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben durchführen können und sogar das abstrakte Konzept von Null als leerer Menge begreifen. Einer anderen Studie zufolge können die Insekten allerdings nicht zwischen den Mengen 4 und 5 unterscheiden. Diesem Befund widerspricht nun ein Forschungsteam im Journal of Experimental Biology. In besagter Studie seien die Bienen für eine richtige Antwort mit Zuckerwasser belohnt worden. Eine falsche Antwort habe aber keine Konsequenzen gehabt. Die australischen Forscher wiederholten diesen Versuch jetzt, setzten zusätzlich zur süßen Belohnung aber auch bitteres Wasser bei einem Fehler ein. Das Ergebnis? Die nach der Methode Zuckerbrot und Peitsche trainierten Bienen konnten am Ende des Experiments eine Karte mit 4 Objekten zuverlässig unterscheiden von einer Karte mit 5, 6, 7 oder 8 Objekten.
Eine Studie zeigt, welche Eigenschaften syrischer Flüchtlinge in den USA beliebt sind.
Weiblich, englisch sprechend, gut ausgebildet und christlich. Diese Merkmale syrischer Flüchtlinge wurden von US-amerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einer Studie bevorzugt, die jetzt im Fachmagazin Plus One erschienen ist. Die Autoren hatten 2016 insgesamt 1800 Probanden Profilpaare syrischer Flüchtlinge vorgelegt, die sich in Alter, Religion, Geschlecht, Ausbildung und Englischkenntnissen unterschieden. Diese sollten die Versuchsteilnehmer dann auf einer Skala einordnen, die von sollte keinesfalls in den USA anerkannt werden bis sollte definitiv in den USA anerkannt werden reichte. Mithilfe statistischer Methoden identifizierten die Forscher dann die Effekte einzelner Merkmale.
Die letzten Mammuts sind offenbar aufgrund eines plötzlichen Ereignisses ausgestorben.
Und nicht etwa als Folge einer langsamen Klimaveränderung. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachmagazin Quaternary Science Reviews. Die zuletzt verbliebenen maximal 300 Tiere lebten bis vor etwa 4000 Jahren isoliert auf der heute zu Russland zählenden Wrangelinsel im Arktischen Ozean. Die Wissenschaftler haben für die Studie Isotopen von Knochen und Zähnen dieser Mammuts analysiert. Dabei handelt es sich um Atomsorten, mit denen sich Eigenschaften der Umwelt und Nahrung von Lebewesen rekonstruieren lassen. Die Ergebnisse verweisen nicht auf allmählich veränderte Lebensbedingungen, sondern ein jähes Ende der Tiere. Vielleicht sei Regen auf Schnee gefallen, gefroren und habe so Gräser unzugänglich gemacht. Dadurch könnte die kleine Mammutgruppe verhungert sein.
Der Europäische Gerichtshof hat hohe Hürden für den Abschuss von Wölfen gesetzt.
Nach EU-Richtlinie ist die Tötung einer Reihe streng zu schützender Arten grundsätzlich verboten, darunter auch die des Wolfs. Ausnahmen sind bereits in der Richtlinie vorgesehen. In einem gestern vorgelegten Urteil hat der EuGH diese jetzt genauer gefasst. Unter anderem müssen Behörden ein klares Ziel definieren, wissenschaftlich nachweisen, dass der Abschuss diesem dient und dass es keine Alternativen dazu gibt. Außerdem muss belegt sein, dass ein solches Vorgehen den Bestand letztendlich nicht gefährdet.
Vielen Dank, Lennart Pyritz war das.
Sternzeit, 11. Oktober. Venus ist zurück. Vor rund 3 Monaten ist die Venus, der innere Nachbarplanet der Erde, vom Morgenhimmel verschwunden. Dort hatte sie zuvor für mehr als ein halbes Jahr die Blicke der Frühaufsteher auf sich gezogen. Seither ist sie von uns aus gesehen hinter der Sonne entlang gezogen und stand während dieser Zeit entsprechend unsichtbar mit ihr am Taghimmel. Nun aber taucht sie langsam wieder aus dem Glanz der Sonne auf. Anders als in der ersten Jahreshälfte steht sie nun aber östlich, also links der Sonne, und muss daher am Abendhimmel gesucht werden. Und das ist im Herbst keine leichte Aufgabe. Denn derzeit verläuft die Ekliptik, die Hauptverkehrsstraße am Himmel, abends nur niedrig über den Süd- und Südwesthorizont. Ein Planet links der Sonne beschreibt daher einen ähnlich flachen Bogen wie die Sonne im Winter, geht früh unter und ist auch vorher nur schwer im Horizontdunst zu erkennen. Zum Glück aber ist die Venus nach Sonne und Mond das dritthellste Objekt am Himmel und kann sich entsprechend gut gegen den horizontnahen Dunst in der Atmosphäre durchsetzen. Trotzdem ist auch für sie, je nach Dämmerungsfortschritt, eine gewisse Mindesthöhe notwendig, damit man sie findet. Und natürlich ein freier Blick bis herunter zum Horizont. Beobachter im Süden des Landes sind daher in diesen Tagen im Vorteil, weil die Venus dort, bezogen auf den Sonnenuntergang, fast 10 Minuten später untergeht als nahe der dänischen Grenze. Mit etwas Glück lässt sich die Venus schon jetzt erspähen, kurz nach Sonnenuntergang, tief im Südwesten.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Art Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Bakterien in Wurst und Milch. Was läuft schief bei der Lebensmittelüberwachung?